Ihr Lieben, wir haben vor zwei Wochen einen, wie ich finde, echt bewegenden Gottesdienst erlebt. Und in diesem Gottesdienst haben wir gesehen, dass es Gott um mehr geht als darum, dass wir sonntags zusammenkommen, dass wir eine schöne Gemeinschaft haben und dass wir vielleicht so einen richtig gesalbten Gottesdienst feiern. Das ist wunderbar, aber es geht ihm um mehr als das. Er möchte unser Herz. Er möchte unser Leben. Er möchte unsere Nachfolge im Alltag. Das war ja die Serie, die wir da so abgeschlossen haben. Ja, da ging es um unser Leben. Nicht nur sonntags, sondern montags bis Samstag inklusive. Auch das soll ein Gottesdienst sein. Und als ich über diesen Gottesdienst vor zwei Wochen nochmal so nachgedacht habe, ist mir ein ganz altes Lied bewusst geworden. Franz, ich habe mich dir so nahe gefühlt. Ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt geht's auch schon los. Jetzt kommen dir alte Lieder in den Sinn. Ja, das ist so ein Zeichen, dass man älter wird. Auf jeden Fall kam mir dieses Lied in den Sinn, das es, wie ich finde, so wundervoll ausgedrückt hat. Ich weiß nicht, ob du die Präsentation schon gefunden hast, Kevin. Weil dann, genau, dann können wir die gerne auch abspielen. Und dieses Lied, ich habe euch hier den Text aufgeschrieben. Das heißt, das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Dich kennen mehr und mehr. Dich kennen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Im zweiten Vers, das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Dich lieben mehr und mehr. Dich lieben mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Und schließlich, das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Dir dienen mehr und mehr. Dir dienen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Jetzt möchte ich heute aber keine Liedpredigt halten, sondern ich möchte über das Wort Gottes predigen. Und Paulus schreibt diesen Gedanken in Römer 6 mit folgenden Worten auf. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung. Ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Ihr habt es in der Titelfolie gesehen, was der Titel ist. Totale Hingabe. Das ist schon, wow, das ist schon sehr fordernd, oder? Totale, also nicht nur Hingabe, sondern völlige, komplette, uneingeschränkte Hingabe. Hingabe ist heutzutage vielleicht nicht mehr eines der populärsten Wörter. Ich weiß nicht, wie oft du dieses Wort in deinem Alltag benutzt. Oh, ich hatte heute so einen hingegebenen Tag. Ja, wem oder was hast du dich denn hingegeben? Ja, hingeben, das klingt so nach aufgeben. Das klingt so ein bisschen nach verlieren. Und keiner will ein Verlierer sein. Wir leben in einer Kultur, die ist ausgerichtet auf Wettbewerb, auf Konkurrenz. Man bringt uns bei von klein auf, wir sollten nie aufgeben, aber noch viel wichtiger, wir sollten nie nachgeben. Steh zu deiner Meinung, auch wenn sie total daneben ist. Steh zu deiner Meinung. Von Hingabe ist dabei nicht die Rede. Wir reden lieber von Erfolg, von Sieg. Wir reden davon, Widerstände zu überwinden. Und weniger reden wir von Unterordnung, Gehorsam, Selbstaufgabe. Und dennoch ist genau diese Hingabe an Gott, sie ist das Herzstück, das Zentrum der Anbetung. Und Hingabe ist die natürliche Reaktion des Menschen auf seine Gnade und auf seine Liebe. Wir geben uns ihm hin, nicht weil wir Angst vor ihm haben oder weil wir Pflichtgefühl erfüllen wollen, sondern aus Liebe. Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wisst ihr, 11 Kapitel lang erklärt Paulus den Römern in seinem Brief die unglaubliche Gnade Gottes. 11 Kapitel lang die Gnade Gottes, wie gnädig er ist, wie wunderbar er ist, wie sehr er uns liebt. Und dann mahnt er in Kapitel 12 noch zur völligen Hingabe. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt. Also diese Gnade, über die ich jetzt 11 Kapitel lang referiert habe, weil ihr sie erlebt habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges und heiliges Opfer, das Gott gefällt. Einen solchen Gottesdienst, haltet euch fest, erwartet er von euch. Ja, es ist nicht so, ja, wenn ihr das macht, dann gewinnt ihr ein paar extra Fleißpunkte. Wenn ihr das macht, dann habt ihr einen Gut bei ihm. Dann könnt ihr das nächste Mal sagen, Gott, aber ich lebe doch so, jetzt musst du auch das und das für mich tun. Das ist nicht der Punkt. Das ist seine Erwartung. Und sie ist das Ergebnis dessen, was er schon für uns getan hat. Diesen Akt der persönlichen Hingabe, dieser Akt, der hat viele Namen im Neuen Testament. Man kann reden von Heiligung, man kann sagen, wir wollen Christus zum Herrn des Lebens machen. In der Bibel ist manchmal die Rede davon, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen oder wir sollen das Ich sterben lassen. Wir sollen uns dem Heiligen Geist unterordnen. Aber weißt du, es ist ganz egal, wie du es nennst. Entscheidend ist, dass du es tust. Gott will dein und mein ganzes Leben. Und es steht ihm zu. Er steht ihm zu. Er hat schon alles für uns getan. Und ich möchte heute Morgen 3 Faktoren uns mal aufzeigen, die unsere Hingabe an Gott manchmal blockieren. Es ist Furcht, Stolz und Resignation. Furcht, Stolz, Resignation. Es kann uns blockieren dahin, uns Gott ganz hinzugeben. Aber wir wollen ja nicht nur auf das schauen, was uns blockiert, sondern womit können wir das, was uns blockiert, ersetzen? Was können wir stattdessen praktizieren, um ein hingebungsvolles Leben zu führen, um in unserer Hingabe zu wachsen? Mein erster Gedanke ist Vertrauen statt Furcht. Ich glaube, Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung für Hingabe. Du wirst dich Gott nicht hingeben, solange du ihm nicht vertraust. Und jetzt frage ich euch, was braucht ihr, was brauchst du, um einem anderen Menschen zu vertrauen? Ihr dürft gerne antworten. Man muss ihn kennen. Es ist schwer, jemandem zu vertrauen, den man nicht kennt, oder? Oder man muss zumindest das Gefühl haben, ihn zu kennen. Ja, ich denke mal so an Politik. Das ist ja auch manchmal so eine Vertrauenssache mit der Wahl, ne? Und dann, ich kenne die Leute ja auch nicht. Aber man kriegt irgendwie das Gefühl, sie zu kennen. Ich glaube wirklich, dass eine Grundvoraussetzung für Vertrauen ist, jemand anderen gut zu kennen. Zu wissen, wie er oder sie in gewissen Situationen reagiert. Zu wissen, dem oder ihr kann ich wirklich von ganzem Herzen vertrauen. Es setzt voraus, dass ich weiß, wie dieser andere Mensch tickt. Ich möchte an unser Lied erinnern. Dich kennen mehr und mehr. Jesus, ich will dich mehr kennenlernen. Vater im Himmel, ich will dich mehr kennenlernen. Damit ich dir von ganzem Herzen vertrauen kann. Ein Hinderungsgrund für mehr Hingabe ist dagegen die Angst. Da, wo wir Angst haben, sei es vor einem Menschen oder wo wir diese Unsicherheit haben, da fällt es uns schwer, uns hinzugeben. Aber weißt du, die Liebe vertreibt die Angst. Das ist das Kennzeichen der Liebe. Und je besser du Gott kennen und lieben lernst, desto mehr wird es dir leichter fallen, dich ihm hinzugeben. Woher weiß ich überhaupt, dass Gott mich liebt? Ja, wenn du letzten Sonntag nicht da warst, kannst du das nochmal anhören. Da ging es eine ganze Predigt um nichts anderes als um darum, wie sehr Gott uns liebt. Falls irgendjemand diesen Vers nochmal vergessen haben sollte, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, nicht einen von vielen, seinen einzigen, hingab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sagt weiter, dass er uns nicht aus den Augen verliert. Psalm 139, ich gehe oder liege, du bist um mich und siehst alle meine Wege. Hey, sogar wenn du faul im Bett rumflackst, er sieht dich. Er sieht, wo du gerade bist. Wir lesen, dass er sich um jedes Detail deines Lebens kümmert. Matthäus 10, bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Wow. Und jetzt kommt nicht der gleiche flache Witz wie immer. Alle Haare sind gezählt. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Bei mir werden es immer weniger. Aber alle sind gezählt. Er hat einen guten Plan für dein Leben. Jeremia 29. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus eurem Leid befreien. Er beweist seine Liebe zu dir dadurch, dass er dir vergibt. Psalm 86, du Herr bist gut und zum Vergeben bereit, unermesslich ist deine Gnade für alle, die zu dir beten. Und er geht liebevoll und geduldig mit dir um. Psalm 145, gnädig und barmherzig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos ist seine Liebe. Hey, wenn du jemanden hast, der echt geduldig ist, weißt du, der muss dich lieb haben. Das Geduld ist keine menschliche Eigenschaft. Geduld, es liegt einfach nicht in uns. Aber seine Geduld ist groß und seine Liebe ist unendlich. Und der höchste Ausdruck der Liebe, die Gott dir geben kann, haben wir letzte Woche auch schon gesehen, diesen Vers. Der ist in Römer 5, Vers 8. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er damit, dass Christus starb, als wir noch Sünder waren. Wenn du wirklich wissen willst und dir irgendwie mal zwischendurch unsicher bist, wenn du wissen willst, wie wichtig du Gott bist, dann schau auf Jesus Christus, der mit ausgebreiteten Armen an diesem Kreuz hängt und sagt, sieh her, so sehr liebe ich dich. Ich sterbe lieber für dich, als ohne dich zu leben. Ich weiß nicht, wenn ihr Kinder habt und je nachdem, aus welcher Generation ihr seid, dann habt ihr ja irgendwann vielleicht mal diesen Spruch gehört, wow, man muss den Willen der Kinder brechen. Gab's früher. Echt, ganz schlimm. Oder wenn man so ein Pferd zureitet, ja, man muss den Willen brechen. Und ich will uns sagen, Gott ist kein Vater, der deinen oder meinen Willen brechen will. Er ist ein Vater, der um uns wirbt. Und mit welchem Ziel wirbt er uns? Um uns, damit wir uns ihm aus ganz freien Stücken hingeben. Gott ist Liebe und er ist Freiheit. Hingabe an ihn bringt echte Freiheit. Und wenn wir uns ihm hingeben, dann kommen wir nicht aus irgendwelchen menschlichen Zwängen raus und kommen dann hinein in irgendwelche anderen Zwänge. Wenn wir uns Christus wirklich ganz hingeben, dann erleben wir auch, dass er kein Tyrann ist, sondern er ist ein Retter. Er ist kein Vorgesetzter, er ist unser Bruder. Er ist kein Diktator, er ist unser Freund. Halleluja. Vertrauen ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt eines Lebens voller Hingabe. Und wir haben auch so viele biblische Beispiele. Abraham, er folgte Gottes Anweisung, obwohl er noch nicht mal wusste, wohin es gehen soll. Folge, komm mit in das Land, das ich dir irgendwann vielleicht zeigen werde. Gut, vielleicht habe ich zugefügt. Komm, ich gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich sag's dir noch nicht. Kommt noch. Mach dich erstmal auf den Weg. Hannah, sie wartete auf Gottes perfektes Timing, obwohl sie nicht wusste, wann das Versprochene eintreffen würde. Maria, sie erwartete ein Wunder, ohne zu wissen, wie es geschehen sollte. Josef vertraute Gottes Absichten, obwohl er nicht wusste, warum die Umstände so waren, wie sie waren. All diese Menschen lebten in völliger Hingabe an Gott. Du weißt, dass du dich Gott hingegeben hast, wenn du ihm ganz vertraust und wenn du aufhörst, andere zu manipulieren. Wenn du aufhörst, deine eigenen Pläne zu forcieren und die Situation zu kontrollieren. Bei der Hingabe geht es darum, seinen Klammergriff zu öffnen und die Dinge, die du unbedingt genauso willst, Gott hinzugeben. Im Englischen sagt man, let go and let God. Schon mal gehört? Also es heißt so viel wie lass es los und lass Gott machen. Let go and let God. Lass dich nicht zurückhalten von der Angst, lerne Gott kennen und lerne es ihm zu vertrauen. Und das kannst du. Warum? Weil du siehst, wie sehr er dich liebt. Das habe ich zweimal. Der zweite Gedanke ist Begrenzungen statt Stolz. Ein zweites Hindernis für unsere völlige Hingabe an Gott ist unser eigener Stolz. Wir wollen so ungern zugeben, dass wir nur Geschöpfe sind und eben nicht alles im Griff haben. Und wisst ihr, die älteste Versuchung der Menschheit, die finden wir im Buch Genesis. Und die älteste Versuchung ist diese Falschaussage des Feindes, der uns eintrichtert und sagt, ihr werdet sein wie Gott. Und dieser Gedanke, der ist tief in uns Menschen verankert. Dieser falsche Glaube, dieses falsche Hoffen, dass wir sein können wie Gott. Der Pastor und Schriftsteller A.W. Tozer, er sagte, der Grund, warum wir immer noch kämpfen, immer noch suchen, immer noch nicht wirklich vorwärts kommen, liegt darin, dass wir noch nicht an das Ende unserer Möglichkeiten gekommen sind. Wir versuchen immer noch, Befehle zu geben und Gott ins Handwerk zu pfuschen. Wisst ihr, ihr Lieben, wir sind nicht Gott und wir werden nie Gott sein. Wir sind Menschen. Aber wenn wir versuchen, Gott zu sein, dann kann es passieren, dass wir wie der Teufel enden. Auch der wollte Gott sein. Und jetzt ist es ja so, wenn wir hier so sitzen, gerade in der Kirche, ja, in der Gemeinde, dann ist es ja für uns keine große Sache zu wissen, natürlich sind wir nicht Gott. Wir sind Menschen, wir sind erlösungsbedürftig. Aber wisst ihr was? Unser Verstand, unser Kopf, der akzeptiert, dass wir Menschen sind. Aber ganz oft unser Herz nicht. Wenn wir an unsere eigenen Grenzen stoßen, dann reagieren wir mit Ärger, mit Unmut und Unwillen. Wir wollen größer oder kleiner sein, klüger oder stärker, talentierter, schöner und reicher. Wir wollen in der Lage sein, alles zu tun und alles zu haben. Und wenn das nicht klappt, dann regen wir uns darüber auf. Und wenn wir dann merken, dass Gott einem anderen etwas mehr gegeben hat als uns, dann werden wir neidisch, dann werden wir bitter und wir verfallen in Selbstmitleid. Anstatt uns selbst zu erheben und anstatt dem Stolz in unserem Herzen Raum zu geben, sollten wir uns immer wieder selbst vor Augen führen und bewusst machen, wie begrenzt wir sind. Damit meine ich nicht, dass wir uns so in die Ecke setzen und denken, ach ja, ich armes Häufchen Elend, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts. Es geht nicht darum, sich selbst irgendwie künstlich klein zu machen, aber es geht darum, im Vergleich zu Gott zu wissen, wo ich bin und wer ich bin und wo ich stehe. Ich bin begrenzt in meinem Verständnis. Ich bin begrenzt in meiner Wahrnehmung der Dinge. Ich bin ein begrenzter Mensch. Und das gilt es, sich immer wieder bewusst zu machen. Hingabe statt Resignation. Sich Gott hinzugeben, ist keine passive Resignation. So, oh, naja, jetzt habe ich alles andere probiert. Ich habe mir überall die Hörner abgestoßen. So, es hat nichts geholfen, okay, dann gebe ich mich jetzt halt hin. Ich habe nichts zu verlieren. Habe ja alles andere probiert. Das ist Resignation. Aber das bedeutet nicht Hingabe. Hingabe ist kein Fatalismus. Hingabe ist auch keine Entschuldigung für Faulheit. Es bedeutet auch nicht, einfach nur den Status quo zu akzeptieren. Hingabe bedeutet, ich unterstelle mich Gott mit meinem ganzen Leben oder auch mit meinem ganzen Leiden, um zu ändern, was geändert werden muss. Ihr lieben Gott beruft Menschen, die sich ihm hingeben, damit sie für ihn kämpfen. Hingabe ist nichts für Feiglinge oder für Fußabtreter. Und genauso wenig geben wir mit der Hingabe unsere Fähigkeit zu denken an der Garderobe ab. Wenn wir uns Gott hingeben, dann bedeutet es doch nicht, dass er unseren Verstand, den er uns gegeben hat, verschwenden will. Gott, er will nicht, dass ihm irgendwelche Roboter dienen. Hingabe bedeutet auch nicht, dass wir unsere Persönlichkeit unterdrücken. Gott, er hat unverwechselbare Persönlichkeiten geschaffen. Andi, so wie dich und mich. Unverwechselbare Persönlichkeiten. Und er will uns in unserer Unterschiedlichkeit gebrauchen. Unsere Persönlichkeit, sie wird in der Hingabe nicht unterdrückt, sondern sie wird vielmehr gefördert. C.S. Lewis hat geschrieben, je mehr wir uns Gott hingeben, desto stärker finden wir zu uns selbst. Warum? Weil er uns gemacht hat. Er hat die unterschiedlichen Menschen erfunden, die du und ich sind, die wir sogar sein sollen. Je mehr ich mich Jesus Christus zuwende und mich seiner Persönlichkeit unterwerfe, desto mehr entwickle ich meine wahre Persönlichkeit. Ihr lieben, Hingabe lässt sich daran am besten ablesen, ich glaube, wenn es praktisch wird. Ja, wenn die Frage sich stellt, tun wir, was Gott uns sagt oder tun wir es nicht? Sind wir gehorsam und vertrauen wir ihm? Ich behaupte, als Nachfolger Jesu wollen wir jeden Auftrag, den Gott uns gibt, beantworten mit einem Ja, Herr. Wenn du diesen Auftrag, den Gott dir gibt, beantwortest mit Nein, Herr, dann ist es ein Widerspruch in sich selbst. Er ist dein Herr, das heißt, er kann dir sagen, was du tun und lassen sollst. Es geht nicht, dass du Jesus mit Herr ansprichst und gleichzeitig dich weigerst, ihm zu gehorchen. Nachdem Petrus eine Nacht lang vergeblich gefischt hatte, lebte er uns vor, was wirkliche Hingabe bedeutet. Er sagte, Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Menschen, die sich Gott hingeben, gehorchen seinem Willen. Und jetzt halte ich fest, auch dann, wenn sie ihn nicht verstehen. Du kannst den Level deiner Hingabe an Gott auch daran erkennen, dass du bei Kritik nicht mehr sofort auf die Barrikaden gehen musst, um dich selbst zu verteidigen. In Beziehungen musst du andere nicht an die Seite drängen, du musst nicht ständig auf dein Recht pochen und du musst dich nicht mehr darum sorgen, dass du zu kurz kommst. Das sind alles Folgen davon, dass du dich Gott hingegeben hast, weil du erkennst, wer du bist, wer du in ihm bist, wie deine Identität ist. Ich glaube, ein Bereich, der Menschen besonders schwer fällt, Gott ganz zu unterstellen, ist der Bereich der Finanzen. Viele Menschen denken, ja, ich möchte Gott dienen, ich möchte für ihn leben, aber genauso möchte ich gutes Geld verdienen, vielleicht gemütlich leben und später mal mit einer netten Rente mein Leben genießen. Aber ich sage dir eins, der Ruhestand ist nicht das Ziel eines hingegebenen Lebens. Das Geld kämpft mit Gott um unsere Aufmerksamkeit. Jesus macht dies deutlich. Er sagt, ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Und er sagt, euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Wenn wir uns ein gutes Beispiel für Hingabe anschauen wollen, dann können wir auf Jesus selber gucken. Das beste Beispiel für Hingabe ist Jesus in der Nacht vor seiner Kreuzigung in Gethsemane. Er unterwarf sich selbst und seinen Willen noch einmal ganz bewusst dem Plan Gottes. Er hat gebetet: Vater, dir ist alles möglich. Und das ist die Wahrheit. Alles ist ihm möglich. Aber es soll geschehen, was du willst und nicht, was ich will. Und ich wünsche mir das für mein eigenes Leben. Ich wünsche mir das für uns als Gemeinde. Ich wünsche mir das für jeden von euch ganz persönlich, dass ihr dieses Gebet aus ganzem Herzen sprechen könnt. Herr, es soll geschehen, was du willst, nicht, was ich will. Auf Hingabe ruht ein großer Segen. Und die Bibel, sie spricht sehr deutlich darüber. Zum Beispiel gehört zur Hingabe Frieden. In Hiob 22 steht: Versöhne dich wieder mit Gott. Schließe mit ihm Frieden. Dann wird er dir sehr viel Gutes tun. Und dieser innere Frieden, ist es nicht das, wonach sich so viele Menschen sehnen? Und wisst ihr, auch wenn man grundsätzlich diesen inneren Frieden hat, dann gibt es immer wieder Momente und Phasen im Leben, wo man diesen Frieden zu verlieren droht. Geben wir uns ihm wieder neu hin, bekommen wir wieder neu diesen Frieden. Wenn wir uns Gott hingeben, dann empfangen wir Freiheit. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde frei geworden und dient Gott. Und wir erleben auch durch die Hingabe Gottes Kraft in unserem Leben. Hartnäckige Versuchungen und überwältigende Probleme können überwunden werden, wenn wir sie Gott anvertrauen. Ich denke an das Beispiel von Josua, als er den größten Kampf seines Lebens vor sich hatte und diese Armee da gesammelt hat und gegen Jericho gezogen ist. Da begegnete er Gott, er betete ihn an und er gab seine eigenen Pläne auf. Und diese Selbstaufgabe führte zu seinem größten Sieg. Und das ist manchmal so paradox. Der größte Sieg wird erst dann möglich, wenn wir selbst uns hingeben. Durch Kapitulation. Hingabe macht dich nicht schwächer, sondern stärker. Wenn du dich Gott hingibst, dann brauchst du dich niemand anderem mehr zu beugen. Gott, er liebt und gebraucht hingegebene Menschen. Er wählte Maria als Mutter für Jesus nicht aufgrund ihrer Begabungen, ihres Reichtums oder ihrer Schönheit aus, sondern weil sie sich ihm ganz hingegeben hatte. Als der Engel ihr von Gottes unglaublichem Plan erzählte, da sagte sie ganz ruhig: Ich will mich Gott ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es gesagt hast. Ihr Lieben, nichts hat mehr Kraft als ein Leben, das sich ganz in Gottes Hände gibt. Jeder gibt in seinem Leben irgendwann irgendetwas oder gibt sich irgendjemandem hin. Wenn du dich nicht Gott hingibst, dann gibst du dich etwas anderem hin. Vielleicht den Meinungen anderer, vielleicht dem Geld, vielleicht der Bitterkeit, der Angst, dem Stolz, der Lust oder deinem eigenen Ego. Und das ist genau das, was die Bibel immer und immer wieder mit Götzendienst bezeichnet. Etwas anderes als Gott sitzt auf dem Thron unseres Lebens. Egal was es ist, etwas anderes als Gott. Du kannst dir aussuchen, wem du dich unterstellst. Ob du dich Gott unterstellst, ob du dich Gott hingibst oder irgendwelchen Plänen, Karriereplänen, Familienplänen, was auch immer. Du kannst dich Gott hingeben oder deinen eigenen Plänen. Und du kannst es dir aussuchen. Aber du kannst dir nicht die Konsequenzen aussuchen, die diese Wahl zur Folge hat. Ich habe noch ein Zitat für uns. Wenn du dich Jesus Christus nicht hingibst, dann gibst du dich dem Chaos hin. Ich glaube, Hingabe ist nicht nur die beste Art zu leben. Ich glaube, Hingabe ist die einzige Art. Alles andere funktioniert nicht. Die anderen Ansätze, sie enden letztlich in Frustration, in Enttäuschung oder in Selbstzerstörung. Wir haben vorhin diesen Vers gelesen aus Römer 12. Ich glaube, ich habe ihn hier nochmal. Römer 12, Vers 1. Die Luther-Übersetzung, sie schreibt an der Stelle von einem vernünftigen Gottesdienst. Die Hoffnung für alle schreibt hier vom Gottesdienst, den Gott von euch erwartet. Hingabe ist kein dummer, emotionaler Impuls, sondern eine logische und rationale Handlung. Es ist die sinnvollste und verantwortungsvollste Schritt, den du in deinem Leben gehen kannst. Und deshalb sagt Paulus, es kommt nur darauf an, alles zu tun, was Gott gefällt. 2. Korinther 5. Und deine besten Momente, sie werden die sein in deinem Leben, in denen du ein uneingeschränktes Ja zu Gott sagst. Manchmal dauert es Jahre, bis du erkennst, dass das größte Hindernis für Gottes Segen in deinem Leben nicht die anderen sind. Denken wir doch so oft, oder? Die anderen, sie halten uns zurück. Oh, wenn es so wäre oder so wäre, wenn die Umstände anders wären. Aber das größte Hindernis für Gottes Segen in deinem Leben, das bist du selbst. Dein Stolz, dein Eigenwille, dein persönlicher Ehrgeiz. Du kannst Gottes Ziele für dein Leben nicht erreichen, wenn du mit dem Erreichen deiner eigenen Ziele beschäftigt bist. Aber du kannst fragen, Gott, was sind deine Ziele für mein Leben? Und ich will deine Ziele zu meinen Zielen machen. Das ist, worum es geht. Wenn wir das schaffen, wenn wir da hinkommen, wo wir sagen, Gott, deine Ziele sollen meine eigenen Ziele werden, dann kommen wir zu dieser wunderbaren Übereinstimmung. Wenn Gott beginnt, in deinem Leben zu wirken, dann fängt er mit der Hingabe an. Gib Gott alles hin. Gib ihm deine Vergangenheit hin. Gib ihm deine Gegenwart hin. Gib ihm deine Zukunft hin. Gib ihm deine Schwächen und deine Stärken. Gib ihm deine Ängste und deine Träume. Gib ihm deine Angewohnheiten und deine Verletzungen. Lass Jesus ans Steuer deines Lebens. Ich weiß nicht, wer von euch das Bild kennt vom Lebensbus, ja, wo immer mal wieder einer einsteigt und jemand aussteigt und man geht einen Teil des Lebens zusammen. Und in diesem Bild sitzt du selber am Steuer deines Lebensbusses. Und ich fordere dich auf, lass Jesus ans Steuer deines Lebensbusses. Lass ihn den wirklichen Herrn in deinem Leben sein. Nichts, was unter seiner Kontrolle steht, kann jemals außer Kontrolle geraten. Wenn du dich Jesus anvertraust, kannst du mit ihm alles bewältigen. Letzten Endes wirst du mit Paulus sagen können, das kann ich alles durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Ist doch cool, wenn man das sagen kann, oder? Das kann ich alles durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Warum? Weil er auf dem Steuerplatz in meinem Leben sitzt. Er hat das Lenkrad in der Hand. Er bestimmt, wo es lang geht. Wenn es um meine Beförderung geht, dann frage ich nicht, okay, wo verdiene ich mehr? Sondern ich frage, Herr, was ist deine Absicht? Was ist dein Wille für mein Leben? Er sitzt am Lenkrad. Paulus' großer Augenblick der Kapitulation, der ereignete sich auf der Straße nach Damaskus. Er war unterwegs, er war ein hochnäsiger Pharisäer, er verfolgte die Christen und er war auf dem Weg nach Damaskus, um was zu tun? Was ein Christenverfolger halt so macht. Um Christen zu verfolgen, um sie aufzuspüren und einzusperren. Aber dann begegnete er dem auferstandenen Christus. Ein blendendes Licht hat ihn vom Pferd geworfen. Gott kann die Aufmerksamkeit eines Menschen auch durch weniger drastische Mittel auf sich ziehen. Aber grundsätzlich gilt, dass Hingabe niemals nur ein einmaliges Ereignis ist. Es ist nicht so, dass du sagst, ja, Pastor, sehr schön, du predigst jetzt hier eine halbe Stunde über Hingabe. Das habe ich gemacht vor 57 Jahren. Ist erledigt. Haken dran. Können wir nicht zum Punkt 2 kommen? Hingabe ist etwas, dazu sind wir jeden Tag aufgefordert. Jeden einzelnen Augenblick und das für den Rest unseres Lebens. Weißt du, es kommt ein bisschen ein komisches Bild, aber wir haben ja gelesen von dem lebendigen Opfer. Erinnert ihr euch? Wir sollen uns selbst hingeben als lebendiges Opfer. Das ist eine ziemlich starke Sprache. Weißt du, was das Problem ist bei einem lebendigen Opfer? Das kann immer wieder vom Altar krabbeln. Ein lebendiges Opfer, es krabbelt immer wieder runter. Und so geht es uns doch letzten Endes auch. Immer wieder krabbeln wir runter und dann kommt eine eigene Idee, kommt ein eigener Plan, kommt eine eigene Vision und dann gehen wir dahin und dann kommt der Moment, wo wir realisieren, wait a minute, ich bin auf dem Holzweg, ich bin abgekommen. Und dann ist es Zeit, sich neu auf den Altar zu legen. Zu sagen, Herr, da gehöre ich hin, auf deinen Altar, als ein lebendiges Opfer. Auch Jesus hat es gesagt, Lukas 9, wer mir nachfolgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, muss, jetzt kommt's, Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Tag für Tag. Das ist eine Entscheidung. Die dürfen wir jeden Tag neu treffen. Und so ein Sonntag, der kann dazu dienen, dass uns das wieder neu bewusst wird. Der kann dazu dienen, dass uns das wieder neu ins Herz fällt. Der kann dazu dienen, dass wir eine neue Grundsatzentscheidung treffen. Aber ich sag dir eins, morgen früh ist vielleicht für viele von euch Brückentag. Oder? Wer hat Brückentag morgen? Jawohl. Das ist doch schön. Die Rentner haben alle Brückentag. Sehr gut. Jeder Tag Brückentag. Oh Mann, ist vielleicht doch das Ziel unseres Lebens, oder? Aber der nächste Alltag, der kommt. Wenn er nicht morgen kommt, dann kommt er übermorgen. Mal übermorgen kommt er dann wahrscheinlich auch nicht. Wenn er nicht morgen kommt, dann ist Feiertag. Aber dann kommt er am Mittwoch und dann haben wir wieder diese Frage. Wollen wir heute Jesus nachfolgen? Will ich heute an ihm hingegebenes Leben leben? Will ich mich heute an seine Gebote halten? Will ich heute glauben und annehmen und über meinem Leben mir sicher sein, dass er mich mehr liebt als alles andere auf dieser Welt? Will ich mir sicher sein, dass er mit mir geht und diesen Tag und dass er mir zur Seite steht bei allen Begegnungen, die ich habe, bei allen Herausforderungen, die ich habe? Will ich ihm vertrauen, auch wenn ich viel lieber auf die Zahlung vom Jobcenter vertraue? Will ich mit ihm unterwegs sein in allen Situationen meines Lebens? Das ist genau die Frage, die sich dann stellt. Ich weiß nicht, wer von euch Bill Bright kennt. Bill Bright, er ist der Gründer von Campus für Christus. Er hat die vier geistlichen Gesetze mitentwickelt und er war einer der Initiatoren des Jesus-Films, den schon über 6 Milliarden Menschen gesehen haben. Und jemand hat ihn mal gefragt, Bill, warum hat Gott dein Leben so sehr gesegnet? Und er hat geantwortet, als junger Mann habe ich einen Vertrag mit Gott geschlossen. Ich habe ihn sogar aufgeschrieben und mit meinem Namen unterzeichnet. Er lautete, von heute an bin ich ein Sklave Jesu Christi. Ich komme langsam zum Schluss. Das Team kann gerne schon nach vorne kommen. Die Frage, die ich dir, die ich mir, die ich uns allen heute Morgen stellen möchte, ist die, hast du jemals einen Vertrag dieser Art mit Gott geschlossen? Jetzt muss man sich fragen, okay, ist es noch ganz zeitgemäß, heute zu sagen, ja, ich unterschreibe einen Vertrag, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Reicht es nicht, dass ich ein Jünger bin? Es ist egal, was wir für Worte da reinschreiben. Die Frage ist, leben wir ihm hingegeben? Gehört ihm unser ganzes Herz oder gehört ihm ein Teil unseres Herzens? Behalte ich etwas für mich zurück, womit ich ihm nicht vertraue, was ich ihm nicht anvertraue? Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns ganz neu dafür entscheiden, ein Gott hingegebenes Leben zu führen. Mit allem, wo wir auch wissen, dass es manchmal nicht klappt. Und ich rede heute Morgen nicht davon, dass wir jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein Datum aufschreiben und sagen, ab diesem Tag wird das und das nie mehr passieren. Wir wissen nicht, was passieren wird. Aber wir wissen, wir können uns heute dafür entscheiden, dass wir uns Gott hingeben wollen. Und wir wissen auch, dass mit dieser Entscheidung, wenn wir die heute treffen, dass damit nicht unsere ganze Zukunft abgesichert ist, sondern dass wir uns morgen wieder neu dafür entscheiden dürfen, uns Gott hinzugeben. Und übermorgen auch. Und nächstes Jahr auch. Und übernächstes Jahr auch. So Gott gnädig ist und wir noch leben. Unser Leben ist doch sowieso in seiner Hand. Als Jesus diese ganzen Wunder getan hat und die Leute ihn geliebt haben und fasziniert von ihm waren und ihm nachgeströmt sind, da hat es nur eine ein bisschen komische Predigt gebraucht, die sie nicht verstanden haben, wo er von den Toten gesprochen hat. Irgendwas, was nicht mehr so populär war, was nicht so hip war, was nicht so cool war. Eine einzige Sache. Und sie haben ihn alle fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Einer nach dem anderen ist weg. Am Schluss waren noch seine Jünger da. Na, hat er sie gefragt, und ihr, was wollt ihr machen? Wollt ihr auch weggehen? Und dann hat Petrus gesagt, Herr, wohin sollten wir gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Und wenn wir das mal verstanden haben in unserem Kopf, dann verstehen wir, warum ein hingegebenes Leben, warum die Forderung nach einem lebendigen Opfer nicht zu viel verlangt ist. Es ist der einzige Weg. Es ist der einzige Weg, der überhaupt nur Sinn macht. Und ich finde, wir leben als Christen in unserer Umgebung hier im reichen Westen, leben wir manchmal echt ein gefährliches Spiel. Ich glaube, manchmal denken wir, ja, ich lebe doch total hingegeben. Ja, wenn es hart auf hart kommt. Und ich glaube, wir spüren das alle, dass wir in Zeiten leben, wo das uns näher kommen kann als jemals zuvor. Da wird sich zeigen, wie hingegeben wir leben. Und ich möchte uns keine Angst machen, aber ich möchte uns einfach diesen Zuspruch geben. Es ist nicht nur vom Kopf her wahr und logisch. Lass es in dein Herz fallen. Gib dich ihm hin. Gib dich ihm vielleicht neu hin oder gib dich ihm zum ersten Mal hin. Und sag, Jesus, ich will dir mein ganzes Leben geben. Und die Bereiche, die ich bis jetzt vielleicht ausgeklammert habe, wo ich dachte, okay, Jesus, bis hierher, aber nicht weiter. Da will ich heute mal die Tür aufmachen, dass du auch an diese Teile rankommst in meinem Leben, die ich bis jetzt zurückgehalten habe. Und ich möchte uns gemeinsam auffordern und einladen, dass wenn wir jetzt in den zweiten Teil gehen, wo wir Gott anbeten, wo wir ihm die Ehre geben, dass wir in diesem Teil sagen, okay, ich will mich prüfen. Liege ich noch als ein Gott hingegebenes, lebendiges Opfer auf dem Altar? Oder bin ich runtergekrabbelt? In welche Richtung auch immer. Und wenn du erkennen solltest, ich will es niemandem reinreden, dass wir ja alle runtergekrabbelt sind, aber wenn das bei dir so sein sollte, wenn Gott dir das offenbart, wenn du jetzt im Gespräch mit ihm bist, wenn du betest während dem Lobpreis, wenn du ihn suchst und du sagst, Herr, ich möchte heute Morgen von dir wissen, wo ich stehe. Nicht, wo mein Nachbar steht, nicht, wo der andere steht, sondern wo stehe ich? Rede zu mir, zeig mir, wo ich stehe. Und wenn du zu dem Ergebnis kommst, okay, ich liege nicht mehr auf dem Altar oder ich liege nur halbherzig auf dem Altar, dann würde ich dich einladen, dass du heute ihm ganz neu dein Leben gibst. Und dass du sagst, Herr, ich will dir mein ganzes Leben geben, weil es dir gehört, weil du mich von Anfang an geliebt hast, weil du alles für mich hingegeben hast. Du hast deinen einzigen Sohn geopfert, als ich noch Sünder war. Du hast alles getan, du hast alle Voraussetzungen geschaffen. Mein Leben, es soll dir gehören. Komplett. Ohne Einschränkung, ohne Ausnahme. So lade ich uns ein, dass wir aufstehen. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Und dann wollen wir Gott anbeten. Jesus, wir kommen zu dir an diesem Morgen. Und ich möchte dir sagen, es tut mir leid, wo ich immer wieder von diesem Altar runterkrabbel. Es tut mir leid, Herr, wo mich die eigenen Pläne, die eigenen Ziele, die eigenen Gedanken heimholen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, dass ich dir zu 100% gehören will. Es gibt keinen Bereich meines Lebens, den ich ausklammern möchte. Herr, ich möchte mich dir hingeben mit meinem ganzen Leben. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du dieses lebendige Opfer annimmst, als einen Wohlgeruch. Jesus, du kennst jeden meiner Brüder und Schwestern, jeden Einzelnen, der heute Morgen hier in diesem Gottesdienst ist, der diese Worte gehört hat. Herr, du weißt, was wir uns selbst für Gedanken dazu machen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt die nächsten Minuten nimmst, um Menschen persönlich zu begegnen. Ich möchte dich bitten, dass du zu Menschen redest, da wo sie sitzen, da wo sie stehen. Und dass du ihnen deutlich machst, wo sie jetzt im Moment, gerade jetzt stehen. Dass du ihnen zeigst, ob ihr Leben bei dir auf dem Altar liegt oder ob sie weggelaufen sind. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist Menschen ziehst, dass sie zu dir zurückkommen. Nicht, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, nicht, weil sie das Gefühl haben, Versager zu sein, nicht, weil ihnen alle anderen Optionen ausgegangen sind, sondern weil sie erkennen, wie groß deine Liebe für sie ist, weil sie erkennen, wie du alles für sie getan hast. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du in den Herzen von Menschen wirkst und dass du das tust, was nur du alleine tun kannst, was kein Mensch tun kann. Rede zu Menschen, zeig ihnen, wo sie stehen. Und ich bitte dich, Herr, zieh du sie zurück zu dir in deiner Liebe. Und wir wissen, Herr, dass du nicht dastehst mit erhobenem Zeigefinger, sondern du stehst immer da mit weit ausgebreiteten Armen, um Menschen in Empfang zu nehmen. Segne du, Herr Jesus. Amen.